Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, es ist Montag, der 24. August, 7.07 Uhr und das heißt, Stand jetzt ist hier der erste Sportpodcast des Tages auf meinsportpodcast.de.
Wir haben euch ein bisschen was zusammengetragen, das machen wir sehr gerne für euch, damit ihr einfach up to date seid. Ich bin Andreas Wurm, ich mag Sport, berichte gern drüber und damit das hier alles sportjournalistisch Hand und Fuß hat, ist auch Malte Asmus da, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen Malte.
Guten Morgen, Andreas. Das erneute Triple ist unter Dach und Fach. Die Bayern sind Champions-League-Sieger 2020. Das zweite Triple schon nach 2013.
Und das nach einer lupenreinen Saison. Alle 11 absolvierten Partien haben sie tatsächlich gewonnen gegen Paris Saint-Germain im Finale von Lissabon. Am Ende ein 1:0. Wir schauen gleich natürlich ausführlich darauf, aber so viel schon mal vorweg. Verdient war ein Champions-League-Titel seltener, finde ich zumindest, was die Bayern alles geboten haben. Sie haben Tottenham geschlagen, sie haben Chelsea geschlagen, Barca vermöbelt, Lyon geschlagen und am Ende eben auch diese bockstarken Pariser. Also das war schon Wahnsinn.
Und das alles eben auch mit Torfestival, gut im Finale jetzt nicht 1:0, aber es war eben auch das Finale und da kann man eigentlich auch nichts anderes sagen als das, was du gesagt hast. Es war absolut verdient für die Bayern. Sag mal, du hattest bei Instagram gestern vor dem Spiel deine ja, doch recht beeindruckende Sammlung an Bayern-Trikots präsentiert. Welches war es denn am Ende, was du anhattest? Welches ist das neue Glückstrikot?
Ja, das ist jetzt erstmal die neue Glücksfahne hier, warte. Denn ja, so eine kleine Fahne, die bei mir auf dem Tisch stand. So. Also. Das muss ich jetzt mal weiter laufen lassen. Das, ne? Welches ist das neue Glückstrikot? Also tatsächlich das der abgelaufenen Saison. Nicht das neue, mit dem sie heute gespielt haben, sondern das der abgelaufenen Saison. Damit habe ich alle Champions-League-Spiele geguckt und ich bin da unfassbar, ist ja jetzt gut, ich bin da unfassbar abergläubisch, muss man sagen. Und bei mir, also wahrscheinlich verlieren wir jetzt die Hälfte an Hörern, wenn sie keine Lust auf die Bayern haben, aber ich habe mein ganzes Wohnzimmer geschmückt mit insgesamt 7 Trikots, aber ich habe ungefähr 20 und habe aber, was nicht fehlen darf, ist das Siegertrikot von 2001 mit der Unterschrift von Giovanna Elber. Dann das 2013er Trikot, dazu die Auswärtstrikots jeweils, beziehungsweise die Champions League Trikots dazu. Also das ist so meine Kernausstattung und auch Schals des Finals aus Wembley und so. Und ja, also das neue Glückstrikot ist tatsächlich das der abgelaufenen Saison. Ach, ich bin als Bayern-Fan dann jetzt doch sehr, sehr glücklich, das muss ich gestehen.
Das Triple, ist es etwas, was dein Leben, dein Sommer jetzt noch verändert?
Nee, es befriedigt mich sozusagen, was diese abgelaufene Saison angeht, die ja wirklich sehr, sehr turbulent war. Und Bayern hat so viele Hasser und so viele, im besten Fall dann zumindest nur noch Neider, aber auch das haben sie eben. Und ich finde, der Mannschaft kann man in diesem Jahr nicht vorwerfen, dass sie besonders aufgeregt war, sondern es war ein unaufgeregtes, grundsolides Abarbeiten und Leisten. Die hat abgeliefert. Die haben wirklich abgeliefert und haben wirklich auch, sagen wir mal so, wenn man die erste Saisonhälfte sieht, auch das Unmögliche möglich gemacht. Und für Hansi Flick freut es mich, kommen wir aber auch gleich noch ausführlicher dazu. Also das ist irgendwie, das tut jetzt gerade gut und sie haben sich's redlich verdient, denn sie waren in Europa die Besten, das muss man sagen.
Und das auch im neuen Modus. Apropos, die UEFA überlegt ja offenbar ernsthaft gerade, ob dieser Turniermodus nicht doch was sein könnte für die Zukunft. Hatten sie vor ein paar Wochen noch gesagt, nee, wird nie stattfinden. Jetzt scheint es da doch nochmal ein Umdenken zu geben. Ich finde, ja, das hat irgendwas. Das war schon richtig toll. Was sagst du dazu?
Ja, hat auf jeden Fall was, muss ich sagen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das durchgesetzt wird, weil natürlich die Vermarktung, sie vermarkten ja nur halb so viele Spiele, müssten dann allerdings dieses Finale umso teurer machen, um nochmal das gleiche Geld reinzuholen. Ich finde das aber gar nicht so schlecht, weil es ist ein Spiel, das muss passen und das ist schon eine gute Geschichte. Ich finde, das hat... Wenn jetzt noch Fans dabei gewesen wären, wäre das ein wunderbares Turnier gewesen. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht.
Ja, Alexander Schäferin hat bestätigt, dass dieser Modus auch für ihn und für die UEFA ziemlich interessant sei. Allerdings natürlich so ein Finalturnier auch schwierig in diesem schon sehr vollen Kalender ist unterzubringen. Aber September, Oktober, da wird man sich offenbar zusammensetzen und das Ganze ja, doch durchaus ernsthaft besprechen.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass ich habe das ja jetzt auch bei der Europa League mitbekommen und so, dass die Mannschaften natürlich dann wirklich an einer Stelle fest sind, da ihr Stammhotel haben und dann wirklich 2-3 Wochen dann da nicht nach Hause kommen und so, das sind die ja auch nicht wirklich gewohnt. Die haben wir Europameisterschaft, dann haben wir Weltmeisterschaft, da sind die mal als Nationalmannschaft unterwegs, aber im Mannschafts-, im Vereinsfußball ist man das natürlich so nicht gewohnt und das war schon eine Herausforderung, glaube ich, auch für die Spieler und für alle drumherum. Außerdem lässt sich so ein Turnier gar nicht so leicht organisieren, aber wenn sie ernsthaft drüber sprechen, dann ist das völlig in Ordnung. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Apropos besprechen. Außer der Champions League haben wir ja auch noch ein bisschen was anderes zu besprechen. Wir sind ja nicht nur Champions League, sondern auch Damen-Major im Golf. Sofia Popov hat die Women's Open in Royal Thrun gewonnen. Natürlich auch Thema bei uns.
Ganz genau. Und es geht ums Ringen, genauer gesagt um die Hoffnung vom Dreifach-Weltmeister Frank Stäbler auch auf Olympiagold in einem Jahr dann in Tokio. Diese Hoffnung haben jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen. Und dazu haben wir wie immer natürlich auch unsere Dreierkette mit Top und Flop im Angebot, das Geburtstagskind des Tages und wir blicken auf das aktuelle Sportstudio, das heute vor 57 Jahren erstmals auf Sendung ging, übrigens parallel mit der Bundesliga gestartet wurde.
Ja, und jetzt gucken wir aber erstmal nochmal auf dieses Triple des FC Bayern.
Stand jetzt Top-Thema.
Ja, wir haben es schon gesagt, ein sehr unterhaltsames Spiel war das, mit guten Aktionen, aber auch mit Fehlern auf beiden Seiten. Es gab eine Verletzung von Boateng, der schon früh ausgewechselt werden musste. Das fiel letztlich überhaupt nicht ins Gewicht. Süle kam nicht wie ein Fremdkörper rein, sondern machte den Job im Grunde genauso gut wie Boateng vorher. Ansonsten hatten die Bayern in dem Spiel, ja, wie es eigentlich zu erwarten war, mehr Ballbesitz, die größeren Spielanteile. Aber Paris hatte lange auch eine Mehrzahl an wirklich gefährlichen Chancen.
Aber die Bayern haben Trainer Hansi Flick. Mann, was hat der aus dieser Mannschaft gemacht? Oder das ist Wahnsinn. Gut, schauen wir auf die Vorrunde. Hat natürlich auch Niko Kovac noch Anteil. Aber was dann kam, das war Flick. Und der hatte auch ein richtiges Händchen bei der Mannschaftsaufstellung gestern Abend bewiesen. Er hat die Qualität und den Speed, um eine Abwehr auszuhebeln. Hat Hansi Flick begründet, warum Kingsley Coman dann den Vorzug von Ivan Perisic erhalten hat. Aber das war dann auch der entscheidende Move, möchte man sagen. Das Köpfchen des Franzosen, das die 1-0-Führung brachte.
Ja, Qualität, Speed und eben auch der Kopf. Und den hielt er hin, nachdem Kimmich eine wirklich tolle Flanke geschlagen hat. Butterweich, zielgenau, vom rechten Strafraumeck flog der Ball. Den hat er aus dem Stand übrigens gespielt, ans linke Fünfereck. Wirklich traumhaft. Man muss aber auch sagen, der wurde überhaupt nicht angegriffen, der Kimmich. Und dann stand Coman da, köpfte ein. Und wie sagt der Sportjournalist, in solchen Situation, wenn es genau der Mann ist, der vorher auf der Kippe stand, vielleicht fast gar nicht mitgespielt hätte, ausgerechnet.
Ja, und da passt halt einfach letztlich alles, muss man sagen. Also so wie es jetzt letztlich bei den Bayern ganz, ganz viel gepasst hat. Ein starker Trainer, toller Einzelspieler. Aber es ist eben vor allem die mannschaftliche Harmonie. Erinnere dich daran, vor ein paar Tagen haben wir hier bei Stand jetzt genau darüber gesprochen, dass Hansi Flick schon nach dem Pokalfinale gesagt hat, diese Mannschaft ist hungrig, die will es unbedingt, die ist fokussiert, die tut was dafür. Gestern Abend hat es dann auch im Interview auch nochmal Thomas Müller gesagt, der gelobt hat, was Gomez in einem Tribute-Video gesagt hat, wenn du unbedingt, wenn jeder sich darum schlägt, den Fehler des anderen ausmerzen zu wollen, dann bist du ein großes Team und dieses große Team hat jetzt das Triple gewonnen, denn genau das haben sie gemacht. Seit 30 Pflichtspielen waren die Bayern jetzt also ungeschlagen. Wir wollen die Analyse nicht übertreiben, aber ein bisschen was müssen wir natürlich trotzdem auch zu dem Spiel sagen, müssen draufschauen. Es war heute über weite Strecken, aber es ist schon sehr, sehr viel komplizierter für die Bayern. Das hat man schon gemerkt. Es ist nicht ohne Grund, ist Paris ins Finale gekommen.
Ja, das stimmt. Aber die Bayern haben es wirklich Anfang sehr ordentlich und effektiv gemacht, wie sie Paris sehr früh im Aufbauspiel gestört haben, also sehr früh gepresst haben. Und sie haben auch immer wieder diese Versuche von Paris abfangen können, wenn die es mit Diagonalbällen mal nach vorne versuchten. Aber bei der Klasse von Paris, da ist es natürlich auch klar, dass da immer mal wieder einer durchkam, dieses Pressing eben nicht immer hundertprozentig funktionierte und dann eben Neymar, Mbappé oder auch Di Maria einige doch recht gute Möglichkeiten hatten. Während des ganzen Spiels passierte das immer mal wieder, aber die schlossen das einfach nicht gut ab. Gut, wenn du Manuel Neuer im Tor hast, dann ist das auch unheimlich schwierig und der musste 3 oder 4 Mal, glaube ich, im ganzen Spiel schon seine Klasse abrufen. hat auch mal mit Bein und Gesäß ein Hochkaräter ziemlich früh im Spiel, 18. Minute war das, entschärft. Oder dann eben auch per Fußabwehr gegen Marquinhos, als Bayern ja schon führte, aber da hat er diese Führung mit dem Fuß dann auch erstmal gerettet.
Ja, Neuer, einer der Matchwinner, muss man sagen. Entweder war er zur Stelle oder PSG brachte ja nur so einen schwachen Abschluss zustande, aber irgendwie hast du das Gefühl, wenn der Ball aufs Tor kommt, da ist im Zweifel immer noch Neuer da. Und selbst Mbappé, der nach einem katastrophalen Querpass von Alaba dann im eigenen Strafraum frei zum Schuss kommt, die Chance nicht nutzen konnte. Ja, oder Choupo-Moting, der nach einem Konter in der Nachspielzeit den Ball ja auch nicht im Tor unterbrachte, da haben sie sich halt auch nicht so richtig glücklich angestellt, muss man sagen, obwohl sie wirklich gefährlich waren und auch gefährlich nach vorne gespielt haben. Das hat Bayern dann auch wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, trotzdem immer noch gut verteidigt.
Und offensiv waren die Bayern bei eigenem Ballbesitz im letzten Drittel ja dann zunächst erstmal zu ungenau. Also der finale Pass so in den ersten 20, 30 Minuten, der kam dann doch nicht an. Da waren die Bälle ein bisschen sehr steil, die sie nach vorne gespielt hatten. Aber gut, das ist dann eben auch ein Finale. Da spielen dann natürlich dann auch die Nerven bei aller Abgeklärtheit noch ein bisschen rein. Und da hatten sie auch ein bisschen Pech. Lewandowski traf mit der zunächst gefährlichsten Aktion des Spiels nach einem Drehschuss, schon fast Gerd Müller-like, nur den Pfosten. 22. Minute war das. Und da gab es noch eine abgefälschte Flanke, wo er mit dem Kopf versuchte hinzukommen, aber nicht richtig unter den Ball kam. Der Ball trotzdem noch einigermaßen Gefahr entwickelte, aber wenn er da besser gestanden hätte, die Flanke vielleicht genauer gekommen wäre, nicht abgefälscht worden wäre, dann hätte er die vielleicht auch besser unterbringen können. Aber dann gab es ja in der zweiten Hälfte Coman, aber über den haben wir ja schon gesprochen.
Ja, ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer mit dazu. Das Glück musst du dir aber auch erarbeiten. Ja. Also gut, das ist, haben sie aber auch jetzt getan, muss man sagen. Also es wäre dramatisch und tragisch gewesen, wenn sie dann doch noch irgendwie gerade so in den letzten Minuten irgendwie noch einen reinbekommen hätten und das Ganze dann, wir könnten Horrorszenarien malen ohne Ende. Wir erinnern uns an Manchester United, wo eigentlich auch Belareti sagte in seinem Kommentar, also ich habe es beim ZDF geschaut, Belareti sagte, die Bayern haben die Hand am Pokal und ich schrie, Bela, sag's nicht. Denn genau das haben wir schon mal gesagt gegen Manchester. Die Bayern hatten die Hand am Pokal beim Finale der Horm. Hat auch keiner gedacht, dass das noch schief gehen könnte. Deswegen dachte ich, wart erst mal, bis abgepfiffen wurde. Es gab auch strittige Situationen. Kimmich hat zum Beispiel Mbappé im Strafraum zu Fall gebracht. Gab es vom unparteiischen Osato auch keinen Pfiff. Das war durchaus. Und es wurde auch emotional, hat man auch gesehen. Neymar wurde gefoult, Neymar ist mal wieder gefallen und danach gab's Rudelbildung, Rumgeschubse. Also das war auch ein Finale, das hatte alles dabei, ja, muss man schon sagen, oder? Ja.
Es gehört auch alles irgendwie in so ein Finale rein. Also das will man ja auch sehen, da will man ja Dramatik haben, da möchte man auch solche Aktionen einfach miterleben, nicht, dass es da einfach zu flauschig abgeht. Nee, das muss man sich auch schon aneinander reiben. Aber nach dem Spiel fand ich auch toll diese Szenen, diese faire Gratulation der Unterlegenen. Das waren einfach, ja, war einfach gut.
Ja, es war auch kein schmutziges Spiel, sondern es war einfach ein Spiel, das ich finde, auf Augenhöhe ausgetragen wurde. Das waren wirklich die beiden besten Mannschaften, die es dahin geschafft haben. Und das war auch ein würdiger Finalgegner für die Bayern, die nur wirklich eine großartige Saison gespielt haben und jetzt kein Fallobst im Finale hatten. Da hat kein glücklicher Gegner gespielt, sondern das war eine großartige Mannschaft. Und deswegen auch ein Wort zu PSG und Thomas Tuchel, der mir ein bisschen leid getan hat. Ne? Der hat sich ja irgendwie hat ein bisschen was am Bein, saß da nur auf Krücken, auf so einer Box herum. Aber der hat mit der Mannschaft wirklich, dass er das Champions-League-Finale erreicht hat, da hat er mehr erreicht als all seine Vorgänger und hat es ebenfalls geschafft, aus dieser Mannschaft mit vielen, vielen ganz großartigen Einzelakteuren, aber auch eine Mannschaft zu formen.
Ja, das muss man ihm auch hoch anrechnen. Ich bin mal gespannt, ob man das dann in Paris auch machen wird oder ob man dann am Ende nur sagt, naja, wieder ein Trainer, der nicht die Champions League am Ende gewonnen hat. Aber man muss, glaube ich, das Gesamtbild sehen. Das ist schon was, worauf er dann auch aufbauen kann in der neuen Saison. Also ich denke mal, mit Paris, da muss man rechnen.
Ja, jetzt warten wir noch das große Finale ab zwischen den Bayern und FC Sevilla. Ob es dann doch zu der goldenen Plakette auf dem neuen Trikot reicht, ich bin sehr gespannt. Ach, weißt du, zum Abschluss noch mal ganz kurz. Das wird mich und wahrscheinlich viele andere heute durch den Tag begleiten. durch den Geburtstag meiner Tochter übrigens, die ganz süß wahrscheinlich heute früh als erstes sagen wird, Papa, haben Sie gewonnen? Das hat sie nämlich getan beim Spiel gegen Lyon, kam sie am nächsten Morgen und sagte, Papa, haben Sie gewonnen? Ich sagte, ja, mein Schatz, alles ist gut. Und da war sie auch glücklich. Ja, herrlich.
Stand jetzt aktuell.
Es war ein Sieg, mit dem wohl keiner wirklich gerechnet hatte. Sofia Popow gewinnt am Sonntag ihr allererstes Turnier auf einer der großen Golftouren und dann nicht einfach irgendeines. Nein, die Women's Open, eins der 5 Majors des Golfjahres, als erste deutsche Golferin überhaupt. Mit -7 lag sie letztlich 2 Schläge vor Jasmin Suvanapura und 4 Schläge vor Minji Lee. Und unsere Golfexpertin Desiree Wolf vom Nurgolf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de hat das Turnier für uns verfolgt und für uns kurz nach der Runde schon die Analyse vorgenommen. Desiree, Sofia war als Führende in die Schlussrunde gegangen. Wie hat sie es denn nach Hause gebracht?
Sofia Popow hat einfach alles richtig gemacht. Sie hat gestern im Interview schon gesagt, sie wird ihre Routine beibehalten, sie wird alles genau gleich machen, hat ja auch eine vergleichbare Startzeit zu gestern gehabt und hat vor allen Dingen ihr Handy ausgemacht und auf Flugmodus gestellt und hat somit keinerlei Einflüsse der Außenwelt an sich rangelassen, die sie in irgendeiner Art und Weise aus ihrem Modus rausbringen würden. Und heute letztendlich im Turnier hat sie trotz eines Bogies an der 1 sofort mit einem Birdie gekontert, hat sehr couragiert gespielt, war sehr nervenstark. Alle Putts, und da waren sehr viele lange Putts auch dabei, sie hatte einige Birdies gespielt, waren wirklich Mitte Loch, immer keine Zitterpartie und hat wirklich bis zum Schluss sich das überhaupt nicht nehmen lassen von keiner der Spielerinnen hinter ihr. Und das waren wirklich namhafte Spielerinnen im Feld, die ja auch noch hätten gefährlich werden können, wenn sie eine Schwäche gezeigt hätte, hat sie aber nicht. Und ich glaube, ein großer Punkt war auch, dass ihr Freund Max als Caddy fungiert hat und sie da sicherlich bestmöglich auch unterstützt hat und ihr Nervenkostüm unterstützt hat. Und die Tränen, die sie am 18. Grün vergossen hat, die haben wir, glaube ich, alle ein bisschen mitvergossen.
Auf einmal hat Popow also die Tourkarte für die LPGA-Tour und für die nächsten 5 Jahre einen sicheren Arbeitsplatz. Startrecht natürlich auch bei den großen Events. Für die Golferin Sofia Popow ändert sich dadurch jetzt natürlich eine Menge. Aber was bedeutet der Sieg denn jetzt für das ohnehin in den letzten Jahren immer mehr erstarkte Damengolf in Deutschland? Die Order of Merit letztes Jahr auf der LET zum Beispiel gewann ja Esther Henseleit. Was bedeutet der Sieg fürs deutsche Golf allgemein aus deiner Sicht?
Der Einfluss dieses Sieges auf das deutsche Damengolf ist jetzt natürlich noch nicht abzusehen. Es ist eine Sache ganz klar und es ist eine Message, die nicht nur an die deutschen Damen und an die deutschen Mädels rausgeht. Die Message geht im Prinzip an alle, ob Männlein, Weiblein, Golfer oder Nicht-Golfer raus, never give up. Sofia Popow hat in ihrer Karriere so viele Rückschläge einstecken müssen. Sie hat im Interview nach dem Sieg von Obstacles gesprochen. Da sind Verletzungen mit dabei. Das sind Phasen dabei, wo sie aufhören wollte mit dem Golfsport, weil sie immer wusste, ich habe das Talent, ich habe die Begabung dafür. Aber es hat irgendwie nie so richtig geklappt. Und ich glaube, das ist die größte Botschaft, die sie damit ausgesendet hat. Es ist eine richtige Cinderella-Story, dass sie da das jetzt gewonnen hat. Und wenn du sogar die englische Kommentatorin im Livestream dazu bringst, dass sie fast mitheult, so wie ich übrigens auch, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Ich glaube, dass das deutsche Damengolf wirklich jetzt noch mehr gepusht wird. Wir haben ja eh schon viele Damen am Start, aber auch die jungen Mädels im Golfclub oder vielleicht welche, die noch gar nicht angefangen haben, nehmen sich das hoffentlich zu Herzen oder nehmen sich das als Vorbild, auch wenn natürlich leider viel zu wenig Berichterstattung dafür in Deutschland sein wird, auch jetzt. Und auch wenn das eben nur im Livestream auf Sky irgendwo versteckt angeguckt werden kann, das ist einfach super schade. Aber ich hoffe, dass es den deutschen Golfsport insgesamt voranbringt.
Und mehr zum ersten Major-Sieg einer deutschen Golferin. O-Töne von Sofia Popow und vielen anderen deutschen Golfern. Dazu natürlich auch die Analysen zu den Turnieren bei den Männern auf European Tour und PGA Tour. Hört ihr wie immer natürlich bei nurgolf auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Premierensieg im Jubiläumsrennen. Das ist schon ein Top des Tages wert. Dafür durfte sich Miguel Oliveira gestern in Spielberg auch zu Recht feiern lassen. Der Spanier gewann nämlich im 900. Grand Prix der MotoGP-Geschichte und in seinem persönlich 150. Rennen zum allerersten Mal und bescherte seinem Team Tech 3 ebenfalls eine Siegpremiere. Er profitierte als lachender Dritter davon, dass die vor ihm liegenden Espargaro und Miller kurz vor Schluss von der Ideallinie abkamen und er ganz einfach mal vorbeiziehen konnte. Mehr zu diesem tollen Erfolg hört ihr übrigens im Schräglage-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Von der Ideallinie abgekommen ist auch Audi und deshalb sind sie unser Flop des Tages. Eigentlich hatte wohl auch niemand von der Konkurrenz damit gerechnet und auch nur leise zu hoffen gewagt, dass die dominanten Autos der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, der DTM, ausgerechnet auf dem Lausitzring patzen würden. Aber unverhofft kommt bekanntlich oft, auch für BMW-Pilot Lukas Auer. Der gewann das Rennen am gestrigen Sonntag. Der erste Sieg eines BMW nach 12 Rennen durchbrach dann die Dominanz der Audis, die sich übrigens diese Niederlage selbst zuzuschreiben haben. Sie verpokerten sich nämlich bei der Boxengassenstrategie.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert eine der besten niederländischen Schwimmerinnen aller Zeiten ihren 47. Geburtstag. Happy Birthday, Inge de Bruijn.
De Bruijn gewann 8 olympische Medaillen, 4-mal davon Gold. Sie war 5-mal Weltmeisterin im großen Becken, gewann einen kompletten Medaillensatz auf der Kurzbahn und alles hatte für De Bruijn bei der WM 1991 in Perth begonnen.
Da gewann sie nämlich mit der 4x100-Meter-Staffel der Niederlande Bronze beim Großevent. Bei der EM in Athen kurz darauf holte sie sogar Gold und im Einzel, da gab es Silber über die 100 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil hat sie auch geschwommen, da wurde sie Dritte und bei der Sprint-EM dann später im Jahr gab es sogar noch Gold über 50 Meter Schmetterling.
Doch was mit 18 Jahren so vielversprechend aussah, verkehrte sich in den Folgejahren zunächst ins Gegenteil. Bei Olympia 1992 enttäuschte Inge de Bruijn, 1993 gab es immerhin EM-Bronze, aber sie startete nicht so durch, wie viele Experten und auch sie selbst das erwartet hatten.
Frustriert verzichtete sie dann auf Olympia in Atlanta, siedelte in die USA über und trainierte ziemlich hart, wurde dafür aber auch belohnt. 1999, da gab es wieder EM-Gold. 2000 schwamm sie im Vorfeld der Olympischen Spiele binnen 8 Wochen, satte 9 Weltrekorde und räumte dann 3 Goldmedaillen in Sydney ab.
Sie blieb kein One-Hit-Wonder. Bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka im Jahr später gab es 3-mal Gold und schwamm auch in den Folgejahren in der Weltspitze, beziehungsweise sie schwamm meistens der Weltspitze davon. 2004 gab es ein weiteres olympisches Gold und 3 Medaillen.
Ihre Erfolge setzten sie allerdings auch dem Verdacht aus, eventuell mit Doping nachgeholfen zu haben. Sie und ihr Trainer, die führten ihre Leistungssteigerung allerdings auf innovative Trainingsmethoden, harte Arbeit und auch den Hightech-Anzug ihres Sponsors zurück. Nachgewiesen, dass da auch noch anderweitig nachgeholfen wurde, wurde ihr allerdings nie etwas.
Ja, 2007 beendete Inge de Bruijn dann mit 33 Jahren ihre aktive Karriere, arbeitete dann unter anderem als TV-Expertin, sie modelte für Unterwäsche und begab sich 2017 in der Nackt-Dating-Reality-Show Adam sucht Eva dann auch auf Partnersuche. Wie nachhaltig erfolgreich das Ganze war, das erzählt sich unserer Kenntnis, aber wir wünschen ihr trotzdem einen tollen Geburtstag und sagen Happy Birthday, Inge de Bruijn.
Heute in der Sportgeschichte.
Vor genau 57 Jahren erblickten 2 mittlerweile Evergreens das erste Mal das Licht der Welt. Die Fußball-Bundesliga und zeitgleich das aktuelle Sportstudio des ZDF.
Es gibt so Bilder und Geräusche aus der Kindheit, die vergisst du ein Leben lang nicht mehr. Für mich sind zum Beispiel die Sportstudio-Uhr, die Titelmelodie untrennbar verbunden mit dem Knacken unseres Universum-Videorekorders beim Starten der Aufnahme. Ich musste in den 80ern das ganze Sportstudio nämlich immer aufnehmen, weil meine Eltern samstagabends eigentlich was anderes gucken wollten, nicht unbedingt noch auf Sport Bock hatten und ich ganz früher dann natürlich auch schon zu Bett musste. Ich durfte aber immer noch checken, ob die Aufnahme auch pünktlich startete und deshalb ist diese Verbindung für mich immer so da. Das ist für mich das Sportstudio. Höre ich immer noch dieses Knacken.
Ja, und das verstehe ich auch ganz, ganz gut. Wenn wir mal als Sportfans in uns reinhören, wahrscheinlich auch viele unserer Hörer, die werden irgendeine Verbindung zum aktuellen Sportstudio haben, das ja jetzt nur noch das Sportstudio oder das Aktuelle heißt. Also die haben sich ja auch, wollten natürlich auch so ein kleines bisschen mit der Zeit gehen, aber ich bin damit aufgewachsen, du bist damit aufgewachsen mit der legendären Torwand und mit vielen, vielen Moderatoren, die da kommen und dann auch wieder gegangen sind. Das ist schon ein legendärer Moment. Moment, wenn man dann auch da in Mainz im Studio ist. Das ist ein ganz besonderes Studio, wie ich finde. Früher gab es das Ganze ja noch live. Mittlerweile wird das Ganze, kann man verraten, mal kein Geheimnis, am Abend aufgezeichnet. Und ja, das ist, ich habe auch fürs ZDF gearbeitet bei diversen Events und da durfte ich zum Beispiel dann eben auch die Torwand betreuen, die Originaltorwand, die stand zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2006 in Berlin am Potsdamer Platz, als, wir erinnern uns, der Stern von Jürgen Klopp und von Urs Meier zusammen mit Johannes B. Kerner da im Sony Center aufging als TV-Trio und da stand eben auch die Originaltorwand, mittlerweile gibt es ein paar davon und ja, es sind schon unfassbare Momente, die irgendwie mit dem aktuellen Sportstudio verbunden sind. Was mich stört, vielleicht dich ja auch, es kommt jetzt eine Stunde später. Das ist nicht das, was ich, das ist mir schon fast wieder zu spät. Aber die Zuschauerquote ging zurück und dementsprechend hat man es ein bisschen nach hinten verbannt.
Das ist schon fast wie früher, als Gottschalk stundenlang überzog und dann kam es eben auch erst nach 23 Uhr.
Ja, genau so ist es. Genau. Jetzt kommt es halt immer um 23 Uhr und das ist mir schon wieder einen Tacken zu spät, aber es ist meiner Ansicht nach aktuell auch ein bisschen zu fußballlastig. Die anderen Sportarten kommen fast kaum mehr vor und damals war es halt so schön, dass irgendwie jeder, der in irgendeiner Sportart Erfolg hatte und sowas ganz Besonderes gemacht hat, dann eben am Abend im Sportstudio war. Und da wurden ja auch keine Kosten und Mühen gescheut. Die sind ja mit den Helikoptern geflogen worden. Es gab zwei geheiligte Kühe. Es gibt drei, im ZDF so rum ist es, drei geheiligte Kühe. Wetten das, der Fernsehgarten und das aktuelle Sportstudio. Dafür hat man alles auf die Beine gestellt und die Leute hergeholt, wo immer man sie herholen konnte.
Und in dieser 57-jährigen Geschichte sind einige wirklich, du hast es gesagt, hier geholt worden. Und es sind ja auch große TV-Momente am Ende dabei rausgekommen. Man auch mal bei YouTube noch mal so ein bisschen zurückklickt und sich da ein paar Sachen anschaut. Man wird ohne Zweifel wieder zurückversetzt, auch in die eigene Kindheit. Egal, ob jetzt Franz Beckenbauer beispielsweise den damals noch Nachwuchsreporter Marcel Reif wegen zu kritischer Berichte abgekanzelt hat.
Jetzt habt ihr noch einen Zauberer, der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitteschön lassen vom Fußball.
Dann gab es noch diesen einsilbigen Boxer, Norbert Grupo, kennst du den noch, der kein Wort zu viel verlor? Fragen entweder nur spöttisch grinsend beantwortet oder schnaufend quietschend. Und dann gab es da Cheetah auf dem Arm von Johnny Weissmüller und der Affe hat dann Johnny Weissmüllers Frau das Toupet vom Kopf gezogen. Auch das legendär.
Der hat einen richtigen Lachflash gekriegt damals, der Johnny Weissmüller. Ich glaube, dem Moderator war es ein bisschen peinlich, aber Johnny Weissmüller fand das total, total witzig. Ja, und da gab es ja auch noch die Situation, in der Dieter Kürten plötzlich keine Schalte gelingen wollte, die Regie einfach keine Verbindung zu den Spielorten gekriegt hat. Er aber wirklich souverän und vor allen Dingen auch in launigen Dialogen mit dem Regisseur, den er zwischendurch auch Mein Hase und so bezeichnete, wirklich schön überspielte. Also es war richtig, richtig witzig. Oder es gab auch etwas, was nicht so witzig war, nämlich diesen Dialog, kann man eigentlich gar nicht sagen. Es war eine Verbalschlacht zwischen Uli Hoeneß und Christoph Daum.
Du musst doch mal da oben schauen, also das ist ein Ball über dir, das ist kein Heiligen.
Um das Maß an Überschätzung zu erreichen wie du, muss ich 100 Jahre alt werden. Eine Masche, um irgendwie ein bisschen zu versuchen, mich von meinem Weg abzubringen.
Am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende.
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut.
Ja, ich erinnere mich auch sehr, sehr gut. Und im Endeffekt, ich meine, das war eine reine Provokation. Uli Hoeneß sollte dann im Endeffekt ja recht behalten, aber Christoph Daum hat da so richtig vom Leder gelassen.
Ja. Da war, das Schlimmste waren übrigens die weißen Socken aller Beteiligten.
Ja, aber das war Mode damals, ne? Mode.
Ja, also das musste so sein. Slipper und weiße Socken. Boah.
Und weil du gerade Dieter Kürten auch angesprochen hast, also Dieter Kürten war für mich ich wollte fast sagen die Grand Dame, aber Grand Seigneur des aktuellen Sportstudios. Dieser Mann ist für mich unvermeidbar mit dem Sportstudio. Noch mehr als Wim Tölke, der ja damals das auch mal moderiert hat, oder als Günther Jauch, der es auch gemacht hat, ja. Aber das ist Dieter Kürten, also das war immer so, auch eine Lichtgestalt. Der kam, also ich kenne ihn auch ein bisschen, der kommt rein und dann passiert was im Raum. Ja, also das ist ganz, ganz toll. Und ich gebe an dieser Stelle gerne zu, es war immer mein Ziel, irgendwann mal das Sportstudio zu moderieren. Jetzt moderiere ich mit dir zusammen, Stand jetzt. Es ist ein gebührender Ersatz, wie ich finde.
Ah, Dieter Kürten hat selbst im hohen Alter noch mehr Haare als ich.
Ja, das stimmt allerdings. Also der Weg des Sportstudios mit oder ohne Haare dagegen geht hoffentlich noch ganz, ganz lange weiter. Auf viele weitere solche Momente, die wir jetzt gerade gehört haben. Wir wünschen uns auch die nächsten 57 Jahre, so wie wir sie vielleicht noch erleben können, spannende Themen im aktuellen Sportstudio.
Stand jetzt aktuell.
Ringerweltmeister Frank Stäbler und Olympia, das ist Stand jetzt keine besonders glückliche Beziehung. 2012 verpasste Stäbler in London die Bronzemedaille unglücklich. Kurz vor Olympia 2016 verletzte er sich dann, spielte für die Medaillen letztlich keine Rolle, wurde Siebter. 2020 wollte er nach 3 WM-Siegen in 3 unterschiedlichen Gewichtsklassen, das hat auch außer ihm keiner geschafft, nun endlich dann auch mal bei Olympia gewinnen, mit Olympia quasi seinen Frieden machen. Tja, und dann passierte, oder das hat er sich dann so vorgestellt.
Am 5. August 2020, so gegen 20 Uhr abends, wenn die Olympischen Finale laufen, wird meine internationale Karriere enden.
Und da natürlich am liebsten mit Gold um den Hals. Das hatte Stäbler Anfang des Jahres noch gesagt, da war an Corona und die Absage der Olympischen Spiele noch gar nicht zu denken. Doch es kam, wie wir wissen, dann anders und Stäbler entschied sich international doch noch ein Jahr dran zu hängen, sich dann für Tokio 2021 in Form zu bringen.
Ja, die Karriere doch nochmal zu verlängern, sich diesen körperlichen Herausforderungen ein weiteres Jahr zu stellen, das ist für die mittlerweile 31-Jährigen schon nicht so einfach. Das wird bei Stäbler jetzt aber noch dadurch erschwert, dass er sich bereits vor einigen Wochen auch noch das Schultereckgelenk der linken Schulter verletzte beim Training.
Schulter-Eckgelenksprengung. Das diagnostizierte dann der Doc und die weiteren Worte des Arztes zur Schulter von Stäbler klingen auch nicht so mutmachend in Richtung Olympia. Die Schulter sähe aus wie die eines 60-Jährigen. Hätte Stäbler bei einer Presserunde das so auch nicht gedacht, dass er das so sagen muss, aber er hat einfach nur die Worte seines Arztes wiederholt.
Klingt schon etwas demotivierend mit Blick auf das eigentlich ursprüngliche Ziel Gold in Tokio im nächsten Jahr. Und deshalb hat Stäbler dieses Ziel auch unter dem Eindruck dieses Rückschlags mittlerweile etwas modifiziert.
Das Ziel ist nicht, Olympiasieger zu werden oder die Medaille zu gewinnen. Das ist der Traum, die Vision. Mein Ziel ist, alles dafür zu tun, jeden Tag die 100% abzurufen und erstmal die Voraussetzungen zu erfüllen, um diesen Traum leben zu können. Und das ist mein Ziel, am Tag X alles abzurufen.
Das sagte Stäbler im SWR. Nicht der Sieg sei ihm jetzt wichtig, sondern der Weg dahin. Aber natürlich gibt's den Traum von Gold, Traum vom positiven Abschluss der internationalen Karriere und dann doch einem Happy End bei Olympia. Aber wenn er alles gibt, also auch solche Rückschläge wie seine Schulterverletzung, das Ganze dann auch wegsteckt.
Dann ist auch alles möglich aus Erfahrungswerten, aber das ist erstmal das große Ziel.
Ja, wir drücken die Daumen und verfolgen den Weg dahin natürlich auf jeden Fall. Und über Olympia 2021, da halten wir euch ja dann auch mit dem Olympia-Podcast Flair der Ringe ohnehin auf dem Laufenden hier bei uns auf meinsportpodcast.de.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, die Radsport-EM in Pluet beginnt unter anderem mit dem Einzelzeitfahren der Damen und da ist für Deutschland auch Lisa Brennauer am Start. Die hat erst gestern auf dem Sachsenring den Straßentitel bei der Deutschen Meisterschaft gewonnen und auch im Kampf gegen die Uhr, da weiß Brennauer, wie das funktioniert. 2014 war sie nämlich schon mal Zeitfahrweltmeisterin.
Bei den ATP Masters 1000 in New York treffen in Runde 2 Andy Murray und Alexander Zverev aufeinander. Murray hatte sich in seinem ersten ATP-Match seit Oktober gegen Francis Tiafoe durchkämpfen müssen. Zverev war mit Freilos gestartet.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich, hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.